Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein.
Servus, moin, moin. Gute, es ist Spieltag, es ist Doppelacht-Tag, es ist Montag. Überraschung Nummer 1 und Überraschung Nummer 2 bei mir, wieder erstarkt, wieder fit von der Sonderfolge Transfers. LS, Lasse, erzähl mir, wie geht's dir, was bewegt dich?
Ich trage Trauerflor. Warum trage ich Trauerflor? Bei Dortmund sieht's gerade nicht so rosig aus.
Ist das eine Anspielung auf den ehemaligen Trainer Marco Rose?
Nee. Es ist mir aber auch eingefallen, das ist jetzt mit nicht so rosig. Aber für Marco Rose sieht es gerade rosig aus. Weil der hat heute, also wir nehmen am Sonntag auf, Sonntagabend, heute 3-0 gewonnen.
Das stimmt. Da sieht es anders aus als bei deinen Dortmundern. Wir haben sie in der Transferfolge nicht so gut wegkommen lassen. Das können wir ja spoilern.
Nicht so gut ist geschmeichelt.
Aber es wurde auch dann am Freitag nicht besser. Wollen wir direkt reingehen mit dem Freitagsspiel?
Ja.
Dortmund gegen Heidenheim. Es ist ein 2-2 nach 2-0-Führung vor heimischer Kulisse für den BVB.
Gegen den großen ersten FC Heidenheim.
Ganz genau. Dem kann man so nicht widersprechen. Heidenheim holt ihre ersten Bundesliga-Punkte überhaupt. Und das ausgerechnet im Signal Iduna Park. Deine Einordnung?
Ja, meine Einordnung ist so, dass wie geht das? Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht möglich, eigentlich.
Eigentlich nicht, aber es ist bis jetzt die ersten drei Spiele just Edin Terzic und Vibes halt.
Ja, ist der schlechteste Saisonstart von Borussia Dortmund seit 14 Jahren. Dortmund hatte nach drei Spieltagen noch nie so wenig, das letzte Mal so wenig Punkte vor 14 Jahren.
Und 5 Punkte klingt jetzt im ersten Moment ja auch nicht desaströs.
Ja, schon. Also ich sag mal so, die Ansprüche sind andere.
Es sind nach drei Spielen 4 Punkte Rückstand auf Leverkusen und Bayern an der Tabellenspitze.
Ja, das ist richtig. Am besten wären das 0 Punkte Rückstand und eher ein Gleichstand.
Oder 4 Punkte Vorsprung.
Ja gut, das wäre der optimalste Fall, aber das trifft aktuell nicht zu.
Lass uns ins Spiel gehen. Woran hat es denn am Ende gelegen, dass es nun mal so ist, wie es ist?
Die Chancenverwertung? Also ich habe das Spiel leider nicht sehen können und auch noch keine Highlights anschauen können. Aber Chancenverwertung soll wohl nicht so gut gewesen sein.
Ich habe Highlights gesehen über einen Drittkanal, den ich hier nicht preisgeben möchte. Chancenverwertung trifft es. Wenn man zum Spielverlauf geht, dann geht Dortmund relativ schnell nach Fischen 2-0 in Führung, macht dann aber nicht das Dritte. Und da kann man sich fragen, warum und wie schafft Dortmund das in der ersten Halbzeit? Warum machen sie nicht das dritte Tor?
Ja, und normalerweise brauchst du ja auch kein drittes Tor, wenn du zu Hause 2-0 führst. Solltest du kein drittes Tor benötigen?
Mit den Ansprüchen von Borussia Dortmund, nein.
Aber brauchtest du anscheinend doch, leider.
Es hätte es einfacher gemacht, 3 Punkte am Ende zu holen, was man nicht geschafft hat. Dazu habe ich mir mal wieder 3 Fragen für unsere Dortmund-Experten aufgeschrieben.
Möchte ich diese hören?
Unbedingt.
Unbedingt, ja, ich weiß nicht.
Also ich sag mal so, fürs Entertainment des Podcasts tun diese 2 der 3 Fragen uns relativ gut.
Ja, das glaube ich auch.
Eins davon sehe ich schon als Highlight auf Instagram landen. Ist Karim Adeyemi nur Loredana und Vibes?
Natürlich nicht. Also aktuell vielleicht ja, aber nein. Also der hat ja auch ist halt jetzt hat eine schwere Phase.
Also ich privat hatte, glaube ich, eine ziemlich gute Phase, aber das schlägt sich auf seine berufliche Phase nieder.
Ja, ja, vielleicht sollte da mal lieber einen Cut machen.
Das ist alles frisch, das ist neu, da wird nichts gecuttet.
Ja, außer die Frisur vielleicht.
Das könnte sein. Da sollte er sich vielleicht mal mit Serge Gnabry unterhalten. Die haben, glaube ich, ein ähnliches Profil und einen ähnlichen Anspruch, was die Frisur angeht.
Ja, hat Serge jetzt nicht gerade blonde Haare? Wie fast jeder zweite Fußballer?
Ja, ich glaube schon. Ja, das wäre auch was für Karim.
Ja, können wir ja mal vorschlagen. Einen Termin vereinbaren.
In der Schweiz soll es gute, viral gehende Frisuren geben. Aber inhaltliche Frage. Wo ist, beziehungsweise war Sebastian Allaire gegen Heidenheim? Und generell, wo war der die ersten drei Spiele?
Ja, auf dem Platz, bis er ausgewechselt wurde.
Soweit korrekt?
Ja, aber er findet noch nicht so statt, wie am Ende der Saison, beziehungsweise die zweite Saisonhälfte von der letzten Saison. Woran liegt's? Ich weiß nicht, ob das nur an ihm liegt oder eher das, ich glaube, es ist eher das Gesamtkonstrukt, was aktuell so gerade nicht passt, dass er nicht das spielen kann, wozu er offensichtlich in der Lage ist.
Gehe ich mit. Für mich ist Sebastian Allaire so ein bisschen der Leidtragende, dass die Abläufe bei Dortmund noch nicht so passen und dass man die Spielidee von Erdin Terzic noch nicht so erkennt. Und da er eben der an vorderster Front spielende Spieler ist, der die Bälle verwerten soll und am Ende auch abschließen soll, und wenn die Mechanismen davor nicht greifen, bist du als Stürmer die ärmste Sau auf dem Platz.
Ja, definitiv.
Was kann eine Lösung dafür sein?
Ein neuer Stürmer.
Wie wär's mit dem Bundesliga-Torschützenkönig?
Kann man machen, muss man nicht.
Finde ich auch einen ziemlich schwierigen Transfer. Wir sind ja in der Transferfolge schon ein bisschen näher drauf eingegangen. Kurz noch einmal zur Einordnung, 15 Millionen am Deadline-Day für Füllkrug, nicht das Sinnvollste, was man machen kann.
Nee, absolut gar nicht. Also, nee, also wieso? Brauchst du nicht, du hast Allaire, hast ein 20-Tore-Stürmer, würde ich mal behaupten. Also vom Potenzial her. Und gibt es 15 Millionen für einen zweiten Mittelstürmer auf. Also
wir haben hier einen Torschützenkönig.
Ja, aber mit 16?
Ja, ist der niedrigste Wert, den jemals ein Torschützenkönig hatte.
Ja, muss man dazu sagen. Also, sehe ich nicht. Ich verstehe es auch einfach nicht, warum der geholt wurde. Also es ist. Man kann suchen ohne Ende. Ich finde keinen guten Grund dafür.
Nein, da gibt es wirklich keinen. Man könnte höchstens damit argumentieren, dass Dortmund aktuell den Torschützenkönig unter Vertrag hat, Punkt 1, und dass Dortmund den aktuellen Nummer 1 Stürmer der deutschen Nationalmannschaft unter Vertrag hat.
Vielleicht wäre das der Grund.
Ist aber keine Auszeichnung.
Nee, aber vielleicht hat er Kiel in seinen Zielerreichung, du brauchst 5 deutsche Nationalspieler im Kader. Sagt er, ja, hol ich den Fülle. Zack, habe ich einen mehr. Ziele erreicht, Bonus gesichert.
Schwierig, schwierig. Letzte Frage. Ist eine Doppelfrage. War das Pfeifkonzert der Fans nach Spielende berechtigt? Und muss man in Dortmund jetzt schon die Mentalitätsfrage stellen?
Die Pfiffe finde ich immer ein bisschen hart. Also gerade in dem Zuge, was die Fans und die Mannschaft am Ende der Saison erlebt haben, dann am dritten Spieltag die Mannschaft auszupfeifen, sehe ich nicht.
Ist ein guter Punkt. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber du hast vollkommen recht. Ja,
ja, ja, und ich finde sowieso, auspfeifen ist ja, finde ich immer sowieso schwierig, weil die wissen ganz genau, die Spieler, dass sie nicht gut gespielt haben, dass sie besser spielen können und sie machen das ja nicht mit Absicht.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Bei Karim Adeyemi, nee, der macht es auch nicht mit Absicht. Der ist nur anderweitig fokussiert momentan, ist ja auch okay.
Ja, der schwebt im siebten Himmel da. Der hat Schmetterlinge im Bauch. Und
wenn die ihn schneller machen? Irgendwann?
Ja, wäre schön. Und Mentalitätsfrage? Ja, gut. Nein. Nimm doch das Mentalitätsmonster Emre Can. Hat doch getroffen. Elfmeter.
Ist vorangegangen. Führungsspieler, Kapitän. Hätte er den mal auch am letzten Spieltag gegen Mainz geschossen?
Ja. Dann wäre er vielleicht auch für 20 Millionen gewechselt. Mann, wäre das schön gewesen.
Oh, so ein Edson Alvarez im BVB-Trikot?
Ja, wäre schön.
Das wäre was. Jetzt haben wir natürlich auf der einen Seite die Mentalitätsfrage, die du noch nicht stellen möchtest. Ich finde aber, wenn wir auf die andere Seite gehen, Heidenheim hat diese Mentalität gezeigt. 2-0 Rückstand, Signal Iduna Park, Freitagabendspiel. Man kommt zurück, man holt seine ersten Bundesliga-Punkte und erkämpft sich noch einen 2-2.
Ja, für Heidenheim ist das top. Und das ist auch gut. So ein Punkt, der bringt dich nicht weiter?
Nee, aber es ist ein Punkt, mit dem du nicht rechnest.
Ja, es war ein Punkt, den, ja, aber einen Punkt kannst du dir nichts kaufen. Viel wichtiger für Heidenheim ist es, dass sie die Mentalität gezeigt haben und dass sie das 2-2 geschafft haben. Und darauf kannst du aufbauen für das nächste Spiel.
Gehe ich mit? Kann ein Impuls sein für das nächste Spiel? Und ich finde, in den ersten drei Spieltagen hat Heidenheim sowieso gezeigt, dass sie mithalten können in der Bundesliga.
Definitiv mithalten. Hätte ich nicht gedacht, dass die so gut reinstarten, was ist gut reinstarten, aber so gut mithalten können. Und dann kann auch am nächsten Wochenende gegen Bremen direktes Absteiger-Duell.
Ist ein frühes 6-Punkte-Spiel.
Vielleicht der erste Dreier, der erste Sieg kommen.
Ist nicht komplett ausgeschlossen. Hast du abschließende Worte zum Freitagabendspiel?
Nee.
Dann würde ich in der Tabellenregion, wo sich Heidenheim über die Saison mutmaßlich bewegen wird, gerne weitermachen und würde zu einem Sky-Konferenz-Banger kommen.
Meinst du Bayer Leverkusen?
Zu einem Banger, zu also, einem Spiel, was unter 5000 Leute gucken und dadurch keine statistische Erhebung erfolgt.
Augsburg gegen Bochum.
Korrekt.
Ja, war ein schönes Spiel. Das Bochum hatte schöne Trikots.
In welchen Trikots haben die gespielt?
Blauen.
Stimmt, ja, du hast recht. Ja, ich habe gerade kurz überlegt, die haben in den blauen Heimtrikots, die sind wirklich ganz schön. Einordnung zum Spiel, Berisha ist am Ende des Transferfenster am Deadline Day noch weg aus Augsburg. Man hat seine 15 Millionen generiert. Für Augsburg ein wichtiger Transfer, finanziell wichtig. Stürmer hat man genug. Da wird man es mutmaßlich nicht so merken. Erster Indikator, der mir aber Sorgen bereitet, da denke ich auch an dich und dein Kicker-Manager-Spiel. Sven Michel geht auf die Bank.
Ja. Gut, der ist auch nicht mehr bald nicht mehr Teil meines Kaders. Ja, also
ist der Hype verflogen?
Vielleicht. Der wurde auch nicht eingewechselt, ne? Nee.
Nee, der Hype ist weg. Sven Michel Hype hat nur eine Vorbereitung und ein Saisonspiel gehalten.
Ja, gut. Mehr als was ich ihm je zugetraut hätte.
Das stimmt.
Aber es hat wieder nicht dein Lieblingsspieler bei VfL Bochum gespielt, Lukas Daschner.
Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Also Thomas Leitsch, was ist da los? Warum spielt er nicht? Der war einer der Gewinner der Vorbereitung. Das ist ein offensiver Alleskönner.
Offensiver Alleskönner, natürlich. Aber dafür hat Felix Passlack fleißig auf rechts gewirbelt.
Wie in allen drei Spielen bisher. Und der hat einem Spiel, was von wenig Spielkultur geprägt war, was viele lange Bälle gesehen hat auf die Stürmer, Spielkultur und technische Finesse verpasst. Das, wofür er da ist.
Ja. Aber ansonsten habe ich nicht viel zu diesem Spiel.
Nee, also eine meiner Notizen ist, Augsburg führt zweimal, kann es nicht halten. Augsburg nach dem 2-2 mit wenig Fußball. Wollen die einen Punkt zu Hause gegen Bochum retten? Das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Also, ich werde noch zum Enrico Maaßen-Bescher, weil ich es einfach nicht verstehe, wie ich sagen kann, ich führe zweimal, bin auch die in einem schlechten Fußballspiel die bessere Mannschaft und ich schaffe es zu Hause nicht, das über die Zeit zu bringen und igel mich ab der 70. Minute ein und warte förmlich darauf, dass Bochum gefühlt nur das 3-2 macht.
Ja, aber vielleicht können die nicht einfach nicht anders. Also
das, genau was du sagst, glaube ich inzwischen auch. Und das spricht ja gegen den Trainer.
Wieso spricht das gegen den Trainer?
Weil es dann in anderthalb Jahren, also fast, der jetzt Trainer ist, nicht geschafft hat, die Mannschaft weiterzuentwickeln, dass sie können würden. Weil der Kader von Augsburg hat mehr Potenzial, als wirklich haarsträubend gegen den Abstieg zu spielen. Die werden jetzt
Findest Siebter, du?
Aber ja, finde ich. Bleibe ich bei.
Okay.
Also mit einem guten Trainer kriegt Augsburg ein Upset hin. Wie sie es damals unter Thomas Weinzimmer geschafft haben, als sie Fünfter geworden sind.
Okay.
Das ist zu viel?
Ja, ja. Definitiv zu viel.
Also da standen die Sterne auch richtig günstig und da war Fortuna Fugenstädterin, aber da ist mehr drin als das, was Enrico Maaßen da aufs Spielfeld zaubert.
Ja, weiß, nee. Berisha ist jetzt auch weg. Sehe ich nicht. Nee. Ein Dorsch, ein Retscheball, ja, da kannst du nichts gewinnen.
Nee, gewinnen tust du aber nichts, das stimmt. Aber verlieren, also, dass du dich 20 Minuten gegen Bochum zu Hause einigelst, solltest du auch nicht.
Nee, das solltest du generell nicht.
Nee, dabei bleibe ich. Gerade gegen den direkten Konkurrenten um den Abstieg. Aber ich finde, es reicht auch schon wieder.
Reicht, über das Spiel zu sprechen?
Ja.
Also ja, absolut. Meinen, wir können schon seit 5 Minuten weg.
Dann, also mein nächstes Spiel ist genau das gleiche. Ich habe ja Augsburg gegen Bochum so euphorisch angekündigt. Hoffenheim-Wolfsburg ist genau so ein Spiel, das sich in einer Konferenz keiner anguckt.
Nie.
Also als Einzelspiel nicht.
Als Einzelspiel, ja. Ja. Aber war ein geiles Spiel. Also vor allem mit dem Ausgang. Damit hätte keiner gerechnet. Wir auch nicht.
Hast du schon einen Einblick in unsere Tipps? Wir haben, glaube ich, beide auf Wolfsburg getippt.
Ja, haben wir. Warte mal, wo ist denn das Spiel? Nee. Du hast 1-1 getippt und ich habe 2-1 für Wolfsburg getippt.
Ja, ich habe den Niko Kovac-Hype nicht so ganz gekauft. Weil hätte er gewonnen, dann wäre Wolfsburg mit 3 Siegen gestartet. Das wäre ein bisschen viel gewesen.
Viel zu viel. Wenn 1,5 Siege zu viel.
Mindestens. So werden sie mal wieder ein bisschen geerdet. Was aber vom Spielverlauf her überraschend kommt für mich, muss ich dazu sagen.
Was meinst du vom Spielverlauf, dass dass sie geführt haben und dass Hoffenheim zurückgekommen ist? Oder wie meinst du das?
Einmal das und dass Wolfsburg in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft war.
Ja gut, ich spiele gegen Hoffenheim.
Ja, in Hoffenheim, damit erschreckst du jetzt nicht wirklich irgendjemanden, wenn man ganz ehrlich ist.
So. Nee.
Und dass sie dann so nachlassen und sich den Schneid abkaufen lassen, hat mich überrascht.
Ja, ist aber auch ekelhaft, dass du kurz vor der Halbzeit den Ausgleich kassierst.
Ja, was war das, 45 plus 6 oder so ganz absurd?
Hier steht 45 plus 2.
Okay, ja, kann sein, dass ich mich da auf jeden Fall was in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.
Ja, genau.
Das stimmt, aber dass dann Hoffenheim mit mehr Schwung in die zweite Halbzeit kommt, zwingender agiert. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass nach knapp einer Stunde Skof für Bülter kommt und der Mann sehr, sehr viel Betrieb macht und Hoffenheim dann die Vorentscheidung erzielt und innerhalb von 10 Minuten 2 Tore macht und dann 3-1 führt und das über die Zeit spielt.
Ja, das Tor von Skof war ja auch ein ganz leckerer Schuss.
Fuck. Generell Skof mit einer guten Leistung und jemand, der sich für mehr empfiehlt, gerade jetzt, wo Hoffenheim das System anscheinend nochmal ein bisschen adaptiert hat. Und man hat mit Bülter auf links einen sehr guten Schienenspieler. Und man hat es jetzt mit Bibu auf rechts versucht. auf der Schiene. Dem Ganzen traue ich nicht so viel Potenzial zu und dass Goff die Seite eigentlich relativ egal ist, könnte ich mir vorstellen, dass der sich da nächste Woche mal reinrotiert und mal guckt, wie es ist mit ihm in der Startaufstellung.
Ja, also Bebou auf der rechten Schiene, das ist, geht nicht.
Finde ich auch schwierig, muss ich sagen.
Das wird sie nicht durchsetzen. Ja, Scoof, ja, rechts, aber ist er nicht komplett Linksfuß?
Ja, aber der spielt da, wo er eingesetzt wird. Der kann ja auch von Linksverteidiger über linke Schiene bis zum linken Flügelstürmer alles spielen.
Okay.
Der ist wie ein Schweizer Taschenmesser, nur dass er Däne ist. Ich habe noch eine mittelmäßig wichtige Randnotiz. Maxi Arnold das erste Mal diese Saison in der Startaufstellung. Der Kapitän ist zurück bei den Wölfen.
Schön.
Der Wolfsrudelführer.
Schön. Ich habe auch noch eine Notiz. Maximilian Bayer hat sein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Oder?
Nee, letzte Woche hat er auch getroffen gegen Heidenheim. Aber es war sein Startelfdebüt in der Bundesliga.
So.
Und er hat sich mit der starken Leistung gegen Heidenheim letzte Woche dafür empfohlen und er hat weiter abgeliefert.
Ja.
Es könnte sein, dass das ein Spieler ist, den man im Auge behalten sollte über die Saison.
Und ein Kandidat als Breakout-Spieler.
Vielleicht. Vielleicht nicht. Oder als Sven Michel-Nachfolger bei Kicker-Manager.
Oh.
Der wird nicht viel kosten.
So. Ja, da muss ich nachher nochmal. Also morgen ist öffnet der Transfermarkt. Das ist ein guter Call.
Ja, da würde ich direkt ran. Nicht, dass die Leute schon bis hierhin gehört haben.
Ja, die dürfen erst ab Dienstag alle hören aus meiner Kicker-Manager-Runde.
Bremen gegen Mainz, schnell weiter.
Ja.
Auch mich überraschend spieltags.
Ja, würde ich auch gerade sagen. So ein bisschen überraschend, so ein 4-0 gegen Mainz. Und Mainz hat noch keinen Sieg geholt.
Nur ein Punkt 17.
Ja. Ist Mainz in der Krise?
Ich würde fast sagen, ja. Ich habe mir zur Einordnung des Spiels erstmal aufgeschrieben, Bremen erste Spiele ohne Niklas Füllkrug. Dafür hat man noch Boré aus Frankfurt geholt, der nicht im Kader war, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Mainz, was aber auch so ein bisschen untergegangen ist, hat am Deadline noch Anton Stach an Hoffenheim verloren.
Also Hoffenheim, ja, das war ja auch eine ganz wilde Nummer. Erst hieß es ja, nee, der wechselt nicht, hat Heidel gesagt. Und dann 3, 4, 5 Stunden später war er doch im Hoffenheim.
Ja, in Hoffenheim gibt irgendwie am Deadline ja nochmal 25 Millionen aus. Und für mich schon eine immense Schwächung für Mainz, dass sie Anton Stach noch abgeben.
Somit ihr eigentlich stärkster Spieler. Aber er hat jetzt da 2 Saisons gespielt. Und für ihn war, glaube ich, klar, aber der wollte eine Veränderung und er wollte zum besseren Team. Weil Mainz ist jetzt ja auch nicht dafür bekannt, dass sie den schönsten Fußball spielen.
Nein, und das haben sie für mich gerade in diesem Spiel wieder unterstrichen. Und ich bin jetzt auch schon nicht bei der Mentalitätsfrage, aber bei der Frage, Bo Svensson langsam ein bisschen entzaubert?
Ja, kann man so sagen.
Ich finde nämlich auch, weil das... Also ich habe nicht mit so einem Start von Mainz gerechnet. Und Mainz hat ja letzte Saison so bis zum 26., 27. Spieltag immer so an Platz 6, 7 geschnuppert und hat es dann ja komplett aus der Hand gegeben. Und die haben ja schon das letzte Viertel der Saison, letzte Saison waren sie ja schon nicht mehr stark. Und irgendwie haben sie das so ein bisschen in die neue Saison übertragen.
Leider ja. Da wird es wahrscheinlich nochmal eng die nächsten Wochen. Und nächste Woche spielen sie halt auch gegen Stuttgart.
Und Stuttgart ist in Galaform aktuell. Weil du so eine schöne Überleitung gebaut hast, würde ich auch Bremen gegen Mainz direkt hinter uns lassen.
Jupp.
Mein nächstes Spiel ist eigentlich Bayer gegen Darmstadt. Aber lass uns über Stuttgart gegen Freiburg reden.
Bayern gegen Darmstadt?
Bayer.
Bayer, achso, ja. Ja, Stuttgart. Wieder 5 Tore.
Die können nur mit 5 Toren. Egal, ob sie sie machen oder kriegen. 5 Tore bei Stuttgart immer.
Ja.
Ich habe mir einen witzigen Funfact, um in das Spiel einzusteigen, aufgeschrieben. Freiburg ist in den letzten 4 Auswärtsspielen in Stuttgart immer nach spätestens 11 Minuten in Führung gegangen.
Wie bitte?
Ja, das hat mich auch überrascht. Deswegen fand ich es so witzig. Deswegen habe ich es mit reingenommen.
Das ist schon witzig.
Das ist witzig. Und wenn man bedenkt, dass Matze Ginter in der 4. Minute die Latte getroffen hat, waren wir wieder dicht dran. Und hätte vielleicht dem Spiel auch einen ganz anderen Turn gegeben.
Ja, absolut. Absolut. Aber die Stuttgarter waren on fire. Gerassi hat zweimal genetzt, Führich zweimal.
Und Milot.
Genau, das 5-0. Und auch Stuttgart. Der beste Saisonstart seit 2008, 2009.
Ja.
Ist da was drin in der National?
Riecht die Stuttgarter nicht so stark? Weil sonst haben wir hier bald als Gast Per sitzen, der philosophiert, wie Stuttgart es nach Europa schafft.
Da kann er sich mit meinen Arbeitskollegen Karim zusammensetzen. Der hat auch gesagt, dass sie international spielen.
Da bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen vorsichtig. Ich fand aber Gerassi sah wieder gut aus. Erster in der Torjägerliste aktuell.
Ja, mit 5 Treffern.
Und wer mir sehr, sehr gut gefallen hat, war Angelo Stiller bei seinem Stuttgart-Debüt.
Ja. Da finde ich, das verstehe ich nicht ganz, aber ich hätte nicht gedacht, also ich hätte eigentlich gedacht, dass er bei Hoffenheim bleibt.
Wäre er wahrscheinlich auch. Die hoffen aber, dass Anton Stach der bessere Angelo Stiller ist. Glaube ich. Das war so der Gedanke, dass man gesagt hat, man gibt Stiller noch ab und holt dafür Stach.
Ja. Macht auch Sinn. Meines Erachtens. Ich halte Anton Stach für den besseren Spieler.
Grundsätzlich ja. Wahrscheinlich schon. Wobei Stillers Debüt war wirklich gut gegen Freiburger, die international spielen. Ich habe mir aufgeschrieben, 82 Ballkontakte, war direkt Dreh- und Angelpunkt. Und wie lange ist er da? Eine Woche? Ich glaube, letzte Wochenende saß er das erste Mal auf dem Bank. 87% Passquote. Und der hat ja auf der Doppel-6 gespielt. Hatte noch 4 Ballgewinne Defensivaktionen.
Ja, das ist gut. Das ist gut.
Ja, und eben dann direkt der Impulsgeber für Stuttgart.
Ist auch am meisten gelaufen.
Ja, das ist ein Anton Stiller und mit Sebastian Hoeneß wieder vereint. Ich habe Hoffnung. Weil Anton Stiller ja aus der Bayern-Jugend.
Und da war auch Trainer von hier. Nicht der, er war Trainer. Da war Sebastian Hoeneß sein Trainer. Oder?
Ja, sowohl bei Bayern als auch in Hoffenheim.
Ja.
Sebastian Hoeneß und Anton Stiller, das ist eine Bromance.
Das ist eine richtige Bromance.
Da ist viel Liebe bei. Ansonsten, man merkt, wir schweifen so ein bisschen ab, weil das Spiel ist nach 19 Minuten quasi entschieden, weil der führt Stuttgart 3-0 und nach 60 Minuten 4-0 und dann fällt noch das 5-0.
Ja.
Da war es im Ländle ein entspannter Nachmittag.
Ja, ein schöner Tag für die Stuttgarter, für die Freiburger nicht so. Aber Freiburg, ja, ist ja auch gut, ist ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu krass. Hätte ich nicht erwartet, dass Freiburg sich da so abschießen lässt, aber naja.
Ich glaube, es lag auch so ein bisschen an dem starken Start von Stuttgart. Was willst du sagen?
Ja, ich wollte eigentlich Überleitung machen, abschießen. Bayer Leverkusen hat Darmstadt abgeschossen.
Dann nehme ich die Überleitung, weil Freiburg gibt für mich jetzt spielkulturmäßig die Saison nicht so viel her, dass ich da noch lange drüber reden möchte. Und Bayer hat auch im dritten Spiel diese Saison geliefert.
Ja, mein Schwager war im Stadion. Hat er sich ein gutes Spiel ausgesucht?
Hat er sich ein sehr gutes Spiel ausgesucht? Also er hat 6 Tore gesehen. Einmal das ist natürlich gut. Leverkusen war in der zweiten Halbzeit wieder sehr, sehr stark. Was mich an dem Spiel aber rein von der Spielart und von wie das Spiel angegangen wurde, was ich spannend fand. Darmstadt hat es natürlich sofort mit, wir stellen uns tief hinten rein, wir versuchen möglichst kompakt zu stehen, wenig zuzulassen. Und ich habe mir aufgeschrieben, Bayer war direkt schon so in den Anfangsminuten, gerade in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten, so im Handballmodus, dass sie mit 75% Ballbesitz einfach drumherum gespielt haben.
Ja, absolut. Was sagst du zur Szene vor dem 1-0?
Das 1-0 ist Wirtz auf Boniface, ne?
Ich weiß nicht, ob das Wirtz war. Weiß ich nicht, aber da
haben sie. Wo Boniface allein durch die
Hälfte geht und rüberschippt. Wo sich die Darmstädter über den Haufen rennen.
Unglücklich und sieht immer doppelt doof aus, wenn du der Underdog-Aufsteiger bist, dem sowieso keiner was zutraut.
Auch? Und sagst du, hätte man die Situation unterbrechen müssen, sollen, können, dürfen?
Nein, warum?
Weil Kopftreffer und so?
Aber eigener Mann, schwierig. Weiß ich nicht.
Weil, also einer wird direkt ausgewechselt und der andere hat nachher über Schwindel geklagt.
Also die
auch wenn es der eigene Mann ist, also kann man darüber diskutieren, ob man da abpfeift oder nicht, weil es geht ja immer noch um die Gesundheit der Spieler.
Hast du recht, geh ich mit? Ja, es wäre vertretbar gewesen, wenn man abpfeift, wohl. Ansonsten, ich muss aber auch sagen, also die Spielszene, also es passiert ja, die Spielszene geht weiter, Boniface macht das Tor. Dazwischen, dass das passiert und Boniface das Tor macht, liegen 15, 20 Sekunden.
Ja.
Boah, tue ich mich ganz schwer mit, weil dieses Kopfverletzung ist ein gutes Argument. Weil sonst hätte ich gesagt, also wenn da einer liegen bleibt, 15, 20 Sekunden macht nicht viel Unterschied. Beim Kopf kann das einen Unterschied machen.
Ich bin kein Arzt, aber ja. Also ich, im ersten Moment sah es halt nicht so aus für mich, also ich hab's ja geguckt und für mich sah es nicht so aus, ob sie mit den Köpfen zusammengerastet sind. Sah halt, der hat den halt klar abgeräumt. Da hätte ich gesagt, so ja, okay, dann haben sie halt selber Schuld, wenn sie zu dumm sind zu laufen. Aber jetzt im Nachhinein wurden die ja beide ausgewechselt. Nee, oder nur einer, weiß jetzt nicht, aber es ist nachweislich eine Kopfverletzung, da ist es schwierig. Und die Darmstädter haben sich ja auch extremst darüber aufgeregt.
Ist die Frage, wie einsehbar war die Szene für den
Schiedsrichter, ja.
Genau, also konnte er klar erkennen, dass es ein Kopftreffer ist, weil das habe ich in meinen Highlights nicht gesehen.
Nee,
weil, da wurde nicht so, nicht. Weil das sind halt 5 Minuten Highlights, da wurde nicht so explizit drauf eingegangen.
Ja, aber wir wollen ja nicht so viel über das Dings reden, über die Kopfverletzung oder über die eine Szene, sondern das Spiel, es war ein Augenschmaus.
Was Leverkusen da gespielt hat an dem Fußball, ich fand, Leverkusen hat auch wieder gezeigt, dass das Spiel, also wie facettenreich das Spiel von Leverkusen ist, weil sie wieder auf einen anders eingestellten Gegner getroffen sind, der es halt wirklich komplett tief versucht hat, aber Leverkusen Lösungen dafür hatte.
Genau, und Jonas Hoffmann hat gut gespielt.
Granit Xhaka hat auch gut gespielt, habe ich mir aufgeschrieben, weil ich mir einen ganz bestimmten Punkt des Spiels nochmal rausgeschrieben habe. Nach dem 1-1, was Darmstadt übrigens per Standard macht.
Ja.
Standard ist immer ein Mittel, gerade wenn du Underdog bist. Aber in dieser Phase, nach dem 1-1, war das Spiel so ein bisschen konfus, ein bisschen ungeordnet, ein bisschen nicklig. Und da hat Leverkusen eben ganz, ganz stark versucht, wieder Kontrolle über das Spiel zu bekommen und wieder ihr Spielmuster aufzubauen. Und eben wieder in Ballzirkulation zu kommen, das Spiel zu beruhigen. Und ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Faktor dafür war für mich Granit Xhaka, der da auch gesucht wurde und der inzwischen die spielerische Reife hat, in dieser Situation, wo es ein bisschen, also nicht komplett nicklig und es war nicht aufgeheizt, aber Granit Xhaka hatte mit 23 das Potenzial, der zu sein, der dann das Spiel aufheizt und es unnötig spannend macht für seine Mannschaft.
Ja, definitiv. Also nicht nur das Potenzial, er hat es einfach gemacht. Und dann wäre auch ein guter Kandidat für so ein grobes Foulspiel gewesen.
Ja, genau, für so ein komplett sinnloses, grobes Foulspiel, was dann eben einfach alles aus dem Spiel rausnimmt. Und so war er eben der Faktor, der Leverkusen wieder die Kontrolle über das Spiel gegeben hat. Und die Halbzeit hat Leverkusen gut getan, weil nach dem Pausenwechsel waren sie wieder deutlich, deutlich fokussierter, komplett in ihrem Spiel und haben dann ja auch die Tore gemacht.
Ja, absolut. Hast du noch was zu dem Spiel?
Soll ich schon zum Call zum Spiel des Spieltags abgeben?
Ja, kannst du ja mal rauscallen.
Victor Boniface again?
Ja. Also, da führt kein Weg vorbei.
Fand ich mir auch. Also, ich habe drüber nachgedacht und geguckt, ob ich jemand anderes finde, aber es führt kein Weg an ihm vorbei und niemand war so gut, dass er das zumindest das gleiche Level erreicht an diesem Spieltag an Spielern, dass man darüber diskutieren kann.
Genau.
So. Selbst einen Gyrassi für mich nicht.
Same. Also, das war, hat sich entschieden zwischen Boniface, Gyrassi und Führich. Meines Erachtens.
Wenn überhaupt ja, und dann ist es für mich wieder ganz klar Victor Boniface.
Ja.
Weil der eben in dieser Maschinerie bei Leverkusen so gut funktioniert.
Auch das, und weil er einfach mir sympathischer ist. oder das ganze Projekt einem sympathischer ist.
Ja, Chabillon sieht auch gut aus.
Ja.
Ist ein guter Spieler gewesen.
Ja.
Hat für geile Vereine gespielt.
Auch das. Hast du noch was zum Spiel?
Nee, ich würde sonst zu seinem geilsten Verein in seiner Vita kommen. Zum Abendspiel.
Real Madrid, hä?
Ja, genau. Wir springen jetzt in den internationalen Teil. Ich möchte gern zum Angstgegner der Bayern. Es ist Gladbach-Fluchzeit.
Ja, aber sie haben es ja leider hinbekommen. Es war witzig. Ich war gestern auf dem Konzert von Fettes Brot und neben uns stand einer, der ist Gladbach-Fan. Und da stand ja zur Halbzeit 1-0. Und wir haben uns gefreut.
Da wurden gleich Kontakte geknüpft, Sympathien geweckt. Aber es half alles nichts. Am Ende ist der Arbeitssieg für Bayern. Ich möchte aber chronologisch bei dem Spiel nochmal ein paar Facts raushauen. Bayern tritt ohne einen Deadline-Day-Transfer an, weil es keinen gab.
Ja. Ja.
Ein trauriger Tag für alle Münchner und ein trauriger Tag für Raúl Palhinha, der am Ende nicht zu Bayern wechseln darf und das sehr bedauert. Aber er folgt jetzt Bayern München auf Instagram und hat 3,5 Monate Zeit, sich auf seinen Transfer in der ersten Januarwoche emotional vorzubereiten und das Mir ist ein Mir aufzusaugen.
Ja, absolut. Aber folgt der Bayern immer noch?
Er folgt Bayern immer noch.
Ah, ja, ja, ja.
Ich hab wirklich heute Nachmittag noch geguckt, weil ich es witzig finde. Und sein Berater und sein Bruder, also sein Bruder ist sein Berater, hat ja auch ein offizielles Statement veröffentlicht zu der Situation, in dem er Bayern dankt und Bayern hat alles gegeben, diesen Transfer möglich zu machen. Und er hat diesen Post auf Social Media mit den Worten Mir ist ein Mir geschlossen.
Oh, spannend.
Da ist eine Verbindung, da ist eine Connection. Und Thomas Tuchel war vor dem Spiel auch, hat er gesagt, ne, so, also er war emotional bewegt und hat gesagt, er wird Raúl Palhinha nochmal anrufen, mit ihm über die Situation sprechen.
Okay, aber hätten sie nicht zum Beispiel Goretzka rüberschieben können nach England?
Nee, das haben sie jetzt mit Rhein Grafenberg gemacht. Ja. Also der Kader ist gerade dünn bei Bayern, man muss jetzt 3,5 Monate sich durchkämpfen. Aber wir sind
gute Wirtschaft mit Verletzungen.
Das kann Bayern besonders gut.
Aber was sagst du zum Spiel? Wieso hat Gladbach 1-0 geführt? Und wieso hat Harry Kane nicht das entscheidende Tor geschossen?
Erstmal, warum hat Gladbach 1-0 geführt? Standard. Es sind immer die Standards. Standards sind eine Waffe im modernen Fußball. Auch wenn wir immer uns über Spielertypen und Holding Six abkippen und hier und da und Schienenspieler und asymmetrisch und Restverteidigung. Am Ende ist es halt Standard. Frag mal Union Berlin. Klopp den Ball in die Mitte und köpf ihn rein.
Ja.
Dadurch führt Gladbach. Bayern natürlich klar die spielbestimmende Mannschaft, die bessere Mannschaft, sehr um Kontrolle bemüht, aber in der ersten Halbzeit nicht zwingend genug und scheitern immer am Oblin-Ersatz Nicolas, der ein sehr gutes zweites Bundesligaspiel macht.
Wer ist dieser Nicolas?
Der Ersatztorwart des Ersatztorwarts. Kommt aus der eigenen Jugend von
und war letztes Gladbach. Jahr, war letztes Jahr ausgeliehen.
In die Niederlande.
Von Roda Gegrade. Aber der kommt
vom Knorrer von Kerkrade, von Hübsch.
Ja, der kommt aus der Jugend von.
Warte mal, woanders.
Ja, warte mal, ich guck mir das mal an. Der kommt, ja, stimmt. Der kommt tatsächlich aus der Jugend von Gladbach, war aber immer verliehen und viel unterwegs. Mal Union Berlin, VfL Osnabrück, Viktoria Köln. Und Roda Kekrade.
Und jetzt ist er da und macht ein sehr, sehr gutes Spiel und verhindert lange Zeit den Ausgleich in der ersten Halbzeit. Wo Harry Kane war, ist die Frage. Ich weiß, dass er heute auf dem Rücken meines Trikots ist bei dieser Aufnahme. Aber bis jetzt ein schwächstes Spiel für Bayern, muss man so sagen. Dafür wieder stark Leroy Sané, der sich zum Leader im Bayern-Team mausert. Und in der zweiten Halbzeit Konrad Leimer. Du wirst es zu Sané sagen.
Ja, Sané, drittes Saisontor.
Dritte Saisontor und da stimmt die Körpersprache. Also er hat mit meiner Körpersprache. Das reicht bei Leroy Sané ja schon, dass sie stimmt.
Ja.
Er haut sich nach hinten mit rein. Und dann habe ich mir eben noch aufgeschrieben, Konrad Leimer, der in der zweiten Halbzeit ein belebendes Element.
Der wurde in der Halbzeit eingewechselt für Masraoui, ne?
Genau, weil der stark gelb-rot gefährdet war.
Okay. Und hat Leimer dann Rechtsverteidiger gespielt?
Leimer hat offiziell Rechtsverteidiger gespielt, aber wieder in einer sehr offensiven, balldominanten Interpretation.
Ah, okay. Also ist er damit so zufrieden?
Er hat gesagt, ihm ist es egal, bei der Mannschaft, Hauptsache er spielt, wo der Trainer ihn einsetzt, ist zweitrangig.
Ich hätte ja keinen Bock drauf. Aber, naja.
Ja gut, aber also Rechtsverteidiger in der Kreisliga und Rechtsverteidiger bei einer Spitzenmannschaft ist, glaube ich, ein himmelweiter Unterschied.
Minimal.
Das glaube ich, und das hat im Kern nicht so viel vom reinen Rechtsverteidiger, was er da gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er sich damit anfreunden konnte und am Ende ein Standard, der das Spiel entscheidet bei Bayern München. Das ist eine Kimmich-Ecke. Es ist die Kimmich-Ecke.
Nein.
Doch.
Heieiei.
Ja, da ist man völlig schockiert. Ich bin ja auch schockiert. Ich gebe dir ja recht. Das ist mir auch nicht viel zu eingefallen. Kimmich-Ecke, Tell Tor. Was heißt Tell übrigens? Geiler Typ.
Geiler Typ.
Großer Fan. Großer Fan.
Der wird kurz vorher auch eingewechselt. Eine 81. Minute. Macht dann den Bude. Empfiehlt er sich für die Startelf?
Da würde ich bei einem 100-Millionen-Stürmer, der vor ihm ist, nicht von ausgehen. Man kann aber sagen, dass Matthijs Tell der Spieler ist, seit Beginn der letzten Saison, der die meisten Joker-Tore gemacht hat, nämlich 6.
Stimmt. Aber vielleicht auf dem Flügel? Für einen Coman? Weil Sané, Sané ist top, kriegst du nicht raus. Aber für einen Coman auf dem linken Flügel?
Könnte ich mir vorstellen, dass das mal probiert wird. Und sei es im Pokal oder so. Also, dass es jetzt nicht die Lösung ist, dass er Stammspieler ist, aber dass man sich mal die Rotation traut. Würde ich nicht komplett abwegig einschätzen. Damit haben wir zum Abschluss des Spiels. Bayern gewinnt die ersten 3 Spiele. Es ist das erste Mal, dass Thomas Tuchel als Bayern-Trainer 4 Bundesligaspiele am Stück gewinnt. Und so haben wir übernächste Woche, wir gehen jetzt in die Länderspiele.
Pause.
Genau, am 15.09. das Kracherspiel Leverkusen gegen Bayern in München und beide haben 3 Spiele gewonnen. Also beide gehen mit weißer Weste in das Spiel.
Auf das Spiel freue ich mich schon.
Ja, da bin ich auch extrem heiß drauf. Das wird spannend, weil Leverkusen da wieder eine neue Facette zeigen muss, weil es ist das erste Mal, dass ein Gegner ihn in der aktuellen Form ebenwürdig ist, würde ich jetzt sagen.
Ebenwürdig und sich nicht hinten reinstellt.
Nein, genau.
Ja, das wird ein sehr, sehr, sehr spannendes Spiel. Hast du noch was zu Bayern?
Meinetwegen können wir damit den Samstag zumachen und zu den Sonntagsspielen kommen.
Gerne, gerne. Heute Eintracht gegen Köln 1-1.
Fällt mir nicht so viel zu ein, weil es ist das Gleiche wie die ganze Zeit bei Frankfurt schon. Also theoretisch könnten wir unseren Take aus der letzten Woche kopieren und hier einfügen.
Ja, ich bin auch ein bisschen, also ich bin echt ein bisschen enttäuscht.
Frankfurt hat über 60% Ballbesitz.
Das ist Köln.
Aber die sind Kämpfer, die sind leidenschaftlich, die sind energetisch. Mein Highlight des Spiels, Frankfurt Ultras mit dem Banner, Kolo Muani. Und wie Kohle geschrieben, wegen Geld. Aha. Kolo Muani. Ah, aber nicht gut.
Ja, aber, warte mal. Hat gar nicht gespielt, ne? Nee.
Kolo Muani?
Ja.
Nee, spielt auch bei Paris Saint-Germain.
Wie? Ist das durch?
95 Millionen. Krösche hat die komplett über den Tisch gezogen. Er hat doch gestreikt am Ende.
Stimmt.
Ja, das ist durch. Der spielt jetzt das ist sowieso der Traumsturm eines jeden Fußballers. Kilian, ich wechsle vielleicht, möglicherweise, es könnte sein, unter Umständen, wenn ich mich fühle, zu Real Madrid. Kolomoani, der Frankfurt ungefähr 3 Wochen lang geliebt hat, den er alles zu verdanken hat, wo er jetzt gesagt hat, ich möchte nie wieder für die spielen, Moani, und auf dem rechten Flügel, Usman, ich streike mich weg und bin immer verletzt, Dembélé. Also, PSG ist ja schon unsympathisch als Verein, hat aber noch diesen Vibe mit, wir waren mit Ronaldinho und Pauletta mal geil und haben jetzt das Sturmtrio vorne.
Ja.
Also da willst du nur, dass Newcastle, Dortmund und Milan die abschießen.
Ja, willst du auch, wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Leider. Was ich ganz witzig fand, Donnerstag hat er ja auch schon gestreikt, ne?
Da ist er in den Schreck getreten, genau.
Ja, genau. Und dann wurde Sebastian Rode dazu gefragt. Er hat gesagt, ja, der hat sich heute Gleitzeit genommen.
Fand ich sehr stark, muss ich sagen.
Ich auch.
Ist für mich schon Kandidat für Fußballspruch des Jahres.
Absolut. Aber hast du sonst noch Sachen zum Spiel?
Nee, hört euch den Take von letzter Woche an.
Ja. Also.
Zu viel Ballbesitz, Frankfurt, zu wenig Ideen. Ausgleich mit Glück kurz vor Schluss. Und Köln war halt da.
Ja. Gut. Kommen wir eigentlich zum Banger des Spieltags.
Zum Topspiel.
Genau.
Union gegen Leipzig an der alten Försterei.
Ohne Bonucci.
Der saß 90 Minuten auf der Bank, dafür mit Kevin Volland Startelfdebüt.
Ja, aber hat nicht durchgespielt.
Nee, der hat das gemacht, was sein... Also er war der Ersatz für Brent Aaronson und hat sich jetzt angeschlossen und wird nächste Woche wieder von Brent Aaronson ersetzt.
Genau, weil er Simon Kahn irgendwo in der Mittel... also in der 60. Minute an der Mittellinie einmal schön umgesetzt hat.
Frag ich mich, muss das sein?
Nee. Und Simon Kahn wird ausgewechselt, konnte nicht mehr weiterspielen, ist auch nicht gut für mein Kicker-Dings.
Jim, du hast den auf Rechtsverteidiger, ne?
Ja, Verteidiger, ja.
Ist für Kevin Volland auch nicht gut, weil das ist natürlich schlecht für seine, also für die Bewertung der roten Karte.
Ja, der ist mir vollkommen egal, den habe ich ja nicht.
Ich habe nur an Kevin Volland gedacht und an alle, die ihn haben und an ihn persönlich.
Ja, das, ja... ist nicht gut. Die Aufstellung war aber auch ein bisschen komisch.
Von wem?
Von Union, weil laut Kicker hat der Kevin im Mittelfeld gespielt.
Ja, der hat auf dieser Doppel-8-Hybrid-Position oder diese 2-10er, die Urs Fischer da hat, gespielt. Genau. Als tiefer Stürmer. Aber vorne haben Behrens und Fofana gespielt.
Genau. Finde ich ein bisschen komisch. Den sehe ich da nicht so ganz.
Finde ich auch schwierig, aber du hast ja nicht so ganz sonst einen Ersatz. Du hättest höchstens sagen können, ich weiß nicht, ist Rani Khedira schon wieder fit?
Nee, ich glaube nicht, nein.
Nee, okay, sonst hätte ich gesagt, dass du Kral einen vorziehst und Rani Khedira auf die mittlere 6 schiebst.
Bei Kral?
Als Achter? Eher als Volland. Dann spielst du ein bisschen defensiver und du spielst gegen Leipzig.
Also weil dann ist okay.
Ja, weil es nur so eine Idee, weil du kriegst am Ende ja 3 Dinger. Und verlierst das Spiel zu Hause 3-0. Und ich habe es nicht nachrecherchiert, aber ich kann mich gerade nicht dran erinnern, wann Union Berlin außer gegen Bayern München das letzte Mal ein Spiel zu Hause verloren hat. Weil die verlieren nicht so oft zu Hause. Also es müssen jetzt bestimmt schon wieder fast 10 Spiele gewesen sein, die sie nicht verloren haben.
Da habe ich doch was vorbereitet.
Hau raus.
24 Heimspiele in Folge ohne Niederlage.
Ja, wusste ich, war mir doch so. Ja. Da war das letzte gegen Bayern, aber vorletzte Saison.
Ja. Stimmt.
Ja, krass. Krass, krass, krass. Muss man Leipzig loben und Leipzig, da sieht es rosig aus.
Ja, da sieht es rosig aus. Aber man muss auch sagen, 3-0 hört sich hoch an. Sie haben aber das zweite und dritte Tor in der 85. und 87. Spielminute geschossen.
Torschütze, Šeško. Seine ersten beiden Bundesliga-Tore drängt er sich auf, weil ich habe mir noch aufgeschrieben, Openda ist klar, der spielt, aber ist Paulsen, der wieder in der Startelf stand, wirklich der Openda-Partner? Oder ist das nur ein Übergang zu Benjamin Šeško? Weil der ein ähnliches Spielerprofil hat und ich schätze ihn als deutlich torgefährlicher ein als Yusuf Paulsen.
Ja, ich eigentlich auch, aber irgendwas müsste Paulsen ja richtig machen.
Der ist solide. Da weißt du, was du bekommst und Das ist es eben. Und er ist natürlich ein Bällebindungsmonster.
Ja, Ballbindungsmonster. Das ist er. Hast du sonst noch was im Spiel?
Ehrlich gesagt nicht. Man kann auch Xavi zumindest wieder herausheben, der wieder trifft. Das wäre jetzt noch mein Schlusspunkt eigentlich dazu, weil der hat mit seinem 1-0, mit seinem starken 1-0, nach 50 Minuten das ja eingeleitet.
Ja. Ja, sonst habe ich auch nichts mehr. Dann kommen wir ja jetzt ja schon zum Ende. Tippen müssen wir noch nicht.
Nee, wir haben jetzt frei. Wir haben natürlich noch den internationalen Block.
Ja.
Tippen müssen wir nicht, weil wir gehen in die Länderspielpause. Was wir in der Länderspielpause machen, verraten wir am Ende der Folge. Und damit würde ich sagen, noch einmal kurz in den Flieger, England, Spanien, Italien.
Ja, let's go. Wo wollen wir anfangen?
Wie immer in England, würde ich sagen. Man muss aber auch festhalten, es ist alles wie immer. Haaland trifft wie am Fließband.
Ja.
Chelsea verliert.
Ja, Chelsea hat wieder ihre Form gefunden.
Genau, und im Topspiel gibt's Chaos. Das sind meine Punkte, die würde ich jetzt einmal ganz kurz so runterarbeiten. Haaland hat natürlich den Vorteil, dass Raul Paulinho nicht spielt bei Fulham, macht 3 Tore und steht jetzt bei 50 Scorern in 39 Premier League Spielen, was ein neuer Rekord ist.
Das ist schon heftig. Also, es ist einfach der Wahnsinn.
Beziehungsweise bei 51, weil er noch ein drittes Tor gemacht hat.
Das ist schon lecker. Und bei Man City auch gespielt, Doku. Von Anfang an.
Ja, das erste Mal, der Riyad Mahrez-Ersatz. Was ich noch zu Haaland sagen wollte, Europas Fußballer des Jahres, zu Recht?
Ja, schon irgendwie, ne?
Also ich finde Europas Fußballer des Jahres mindestens. Aufgrund des Zeitraums kann man über den Ballon d'Or diskutieren, aber Europas Fußballer des Jahres finde ich schon sehr berechtigt.
Ja, der hat einfach, der schießt einfach zu viele Tore.
Ja, das hat in Dortmund gut gelernt.
Ja. Hast du sonst noch was zum Spiel?
Da nicht, weil es war dann am Ende nicht wirklich spannend. Was mir gut gefallen hat, war Liverpool, die 3-0 gegen Aston Villa gewinnen. Unsere beiden Überraschungsteams, Aston Villa und Newcastle, gehen so ein bisschen unter, weil Newcastle hat auch wieder verloren.
Ja, gegen Brighton.
Ja, die haben das erste Spiel gegen Aston Villa gewonnen. Da 5-1, da haben wir sie hochgehoben, auf den Thron gestellt. Und seitdem haben sie jedes Spiel verloren.
Ja, leider.
Dafür umso stärker, was wir nicht so auf der Rechnung hatten, Liverpool. 3 Siege, ein Unentschieden, das Unentschieden gegen Chelsea. Der Umbruch scheint voranzuschreiten. Dominik Soboslai spielt eine gute Rolle. David Nunes spielt eine gute Rolle.
Ich bin gespannt auf Grafenberg.
Nicht auf Endo?
Auch, aber eher auf Grafenberg. Weil ich weiß nicht, ob Endo so viel spielen wird.
Ich könnte mir vorstellen, dass Endo noch eine gute Rolle finden wird, weil McAllister für mich auch eher ein Achter ist und der aktuell die 6 macht. Auf Grafenberg bin ich sehr gespannt, weil ich den bei Ajax für sehr talentiert gehalten habe und auch für ein sehr, also einzigartiges Spielerprofil. Und bei Bayern hat er das gar nicht abgerufen.
Und null.
Und jetzt, wo seine Position
oder durfte er nicht abrufen.
Ja. Gehe ich mit, immer nur bis zu einem gewissen Grad, weil ich finde, wenn du bei einem Verein wie Bayern München spielst, musst du auch die Mentalität haben, dich durch Leistung und Einsatzbereitschaft so aufzudrängen, dass der Trainer nicht an dir vorbeikommt. Und das scheint Grafenberg nicht gemacht zu haben.
Ja, da gebe ich dir recht.
Und deswegen bin ich jetzt umso gespannter, wie es ist in einem System, wo es wirklich 1:1 seine Position gibt, ob er sich da gegen McAllister und Soboslai regelmäßig reinspielen kann.
Ja, aber ich glaube schon, der wird schon.
Ich bin gespannt, ich möchte mich noch nicht ganz so festlegen. Möchtest du was zu Chelsea sagen?
Nö.
Business as usual.
Ja, ja.
Also alles wie immer. Natürlich auch zu Hause 1-0 verloren, ne?
Gegen Nottingham.
Ich bin jetzt noch nicht ganz so weit, dass ich Moses Caicedo das Premier League Niveau absprechen möchte. Aber gib mir noch 2-3 Spiele. Und dann heute parallel zur Aufnahme lief das Topspiel. Arsenal gegen Man U. Ich hab teilweise was gesehen.
Ja, ich nicht, aber du hast noch Tottenham vergessen.
Den 5-2 gegen Burnley gewonnen auswärts.
Genau.
Ja, Tottenham finde ich jetzt okay. Also da bin ich jetzt nicht so, ich finde ich jetzt nicht so erwähnenswert, auch wenn die gut gestartet sind.
Ja, wir sind Zweiter.
Ja, das gleicht sich auch noch alles wieder an. Das sind alles Punkte, die brauchen für die Conference League Qualifikation, die jetzt holen.
Okay. Und West Ham knapp gewonnen gegen Luton.
Aber gewonnen und bleiben oben dran.
Ja, das ist gut.
Die müssten Zweiter sein.
Ja, sind sie. Sind Zweiter? Vierter. Sorry.
Die nicht aber in der Tordifferenz, weil die haben
alle 10 Punkte. Nur 9 Tore geschossen und 4 gefangen. Und Liverpool hat 9 Tore geschossen, 3 gefangen. Und Tottenham hat 11 Tore geschossen.
Ja, weil die 5 gegen Burnley gemacht haben.
Ja.
Da kann man sich jetzt nicht so viel drauf einbilden.
Nee, und Burnley und Luton Town noch ohne Punkte.
Eieieiei.
Ist Vincent Kompany bald sein...
ist doch schön. Ja, ist der Trainer von Burnley.
Ja.
Kann ich mir nicht vorstellen, muss ich sagen. Okay. Er hat noch denn so viel Kredit, dass ich mir vorstellen kann, dass sie mindestens die ganze Hinrunde mit ihm machen und dann gucken, wie es ist.
Okay. Was wolltest du noch zum Spiel oder zum vermeintlichen Topspiel Arsenal gegen Manu sagen?
Dass ich die erste Halbzeit gesehen habe und das Manu gemacht habe, war eine Frechheit. Und sie haben trotzdem nach 27 Minuten mal 1-0 geführt durch eine Einzelaktion von Rashford. Postwendend kriegen die einen Ausgleich, der an Spielkultur nicht zu überbieten ist.
Also so schön?
Ja, wie Arsenal dieses Tor rauskombiniert hat, es war ein Gedicht, es gehört in ein Gemälde gemalt und ins Louvre gehangen. Und es ist nicht untertrieben.
Okay, erklär mir die Szene.
Arsenal hat Anstoß, Arsenal kombiniert sich raus, Arsenal geht über Rice auf den Flügel über Havertz. Martinelli wird ins 1 gegen 1 geschickt. Martinelli übrigens, geile Katze, sagt man. Ein Wahnsinnsspieler.
Geile Katze, sagt man?
Geile Katze, ja.
Wo sagt man das?
Hier beim Doppel-8-Podcast. Okay. Für einen wirklich guten Spieler, der einen begeistert. Legt den Ball flach, er kommt an der Grundlinie zum Flanken, überlegt sich, nee, ich hebel das Ding nicht halb hoch rein, ich leg das flach in den Rückraum, Ødegaard läuft ein und mit seinem starken Linken zimmert er das Ding unten in die Ecke.
Das hört sich lecker an.
Kann ich jedem nur empfehlen, sich das einmal anzugucken. Und man muss dazu sagen, dass das Tor ja fällt direkt nach, also so gut wie vom Anstoß.
Also nach dem Anpfiff, ja. Also das kann ja eigentlich nicht, also da solltest du ja normalerweise gut geordnet und solide stehen.
Es sei denn, du bist halt Menu. Es ist schwierig, weil sie haben ja wieder nur knapp verloren und kriegen das 2-1 in der 96. Minute. Aber dafür, dass Erik ten Hag immer so als der Wundertrainer, der Spielkulturtrainer und klares Spielsystem, Struktur, schöner, ansehnlicher Fußball. Nee. Also wenn ich da Arteta sehe, das ist völlig anderes.
Ja, aber Arteta war auch Co-Trainer bei Pep und er weiß, wie man spielt.
Erik ten Hag war der Trainer der zweiten Mannschaft von Bayern München auf Anraten von Pep Guardiola, als er Bayern-Trainer war.
Aha. Spannend.
Ja. Ein anderer Fun-Fact, was ich heute gesehen habe, völlig off-topic, möchte ich aber einbringen.
Na, hau raus.
Tim Walter war 3 Jahre Trainer bei Bayern München. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Der war Jugendtrainer und hat die zweite Mannschaft trainiert.
Wann das denn?
2015 bis 2018.
Okay.
Das hatte ich nicht auf dem Schirm und das hat mich richtig emotional gebrochen, dass der 3 Jahre bei Bayern gearbeitet hat.
Uiuiui. Gut, wird in der Zukunft, glaube ich, nicht mehr so häufig vorkommen.
Würde ich auch ausschließen. Und ich möchte ganz schnell in den Flieger und nach Italien. Auf nach Rom.
Auch nach Rom. Rom hat verloren.
Gegen ein starkes Milan beim Lukaku-Debüt. Und eigentlich wollte ich sagen, Big Rom ist in Rom gelandet.
Ja, gut. Konnte sich aber noch nicht auszeichnen.
Er hat auch nur 20 Minuten Zeit.
Ja. Ja.
Und wenig Lust bestimmt.
Nee, Lust hat er, glaube ich, schon ein bisschen was gehabt, so. Aber...
Hat ein Romelu Lukaku noch Lust? Ja, boah, ey, man muss dem ja zugutehalten, ne? Also wirklich, so eine Snitch, wie der ist. Und er hat Inter verprellt. Er hat Lautaro Martinez das Herz gebrochen. Er ist nicht zu Juve gegangen, mutmaßlich auch, weil die Ultras extrem auf die Barrikaden gegangen sind. Aber dann noch hat er die, Anruf aus Saudi-Arabien abgelehnt. Und das muss man ihm fast zugute halten, bei allem, was er diesen Sommer wieder verbrochen hat.
Ja, aber trotzdem, meinst du, der kann, ist er ein Faktor für die Roma?
Kann ich ganz, ganz schwer sagen. Also er ist ja hauptsächlich da, weil Tammy Abraham nach einem Kreuzbandriss laboriert und er eben dieses Spielerprofil des bällefestmachenden großen Stürmers erfüllen soll für Mourinho.
Ist das ein Ballbindungsmonster? Ein belgisches Ballbindungsmonster.
Der ist auch ein Burgerbindungsmonster. Aber das soll er sein, ein belgisches Ballbindungsmonster. Ob er das abrufen kann, schauen wir mal. Kann ich noch nicht zu sagen. Wir reden, finde ich, auch zu viel über Lukaku und zu wenig über Milan, weil die sehen jetzt nach den paar Spieltagen richtig gut aus. Und ich weiß nicht, du hattest sie in Titelkampf predicted, das weiß ich. Ich ja nicht. Ich habe gesagt, die kommen mit Mühe in die Champions League und ich meine, ich liege falsch nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe von Milan.
Ja, das denke ich auch. Aber zum anderen Mailänder Club, Inter Mailand.
Haben auch parallel zur Aufnahme gespielt, hol uns live ab.
4-0 haben sie gewonnen gegen AC Florenz. Tore?
Lautaro Martinez alle?
2.
Stark.
Thuram 1.
Auch stark.
Und Hakan auch 1.
Ja, 8-0 Tore damit. Und noch perfekt. Alle Spiele gewonnen, kein Gegentor.
Ja.
Es könnte ein spannendes Duell um die Meisterschaft zwischen den Mailänder Clubs werden.
Ja.
Und das würde mir persönlich gut gefallen.
Das wäre nicht schlecht. Was ist sonst noch in Italien passiert? Ich sehe, dass Juve gerade 1-0 führt. Atalanta Bergamo hat 3-0 gewonnen. Und US Lecce ist aktuell, spielen auch gerade, führen gerade 1-0, sind aktuell Vierter.
Für Lecce wichtig, direkt Punkte gegen den Abstieg. Ich finde, wo du Atalanta Bergamo angesprochen hast, könnten wir vielleicht in der nächsten Woche mal so 2, 3, 5 Minuten bis näher drauf eingehen, weil die ja auch im Umbruch sind. Viele Spieler, die diese Bergamo-Mannschaft, die sensationell stark war, 2020 inzwischen woanders spielen und die auch so ein bisschen im Rebuild sind und wie sich der so gestaltet.
Können wir machen, ja.
Fällt mir ein, weil Duvan Zapata, der jahrelange Starstürmer mit Doppel-CK, am letzten Tag der Transferphase noch zum kleinen Turiner Verein, zum AC Turin gewechselt ist.
Ah, okay. Das habe ich nicht mitbekommen.
Nee, war auch so ein Transfer unter dem Radar.
Aber ansonsten gibt es in Italien nichts Spannendes so?
Nö, Mailand, Madrid, Hauptsache Italien.
Gut, man kann auch sagen, der aktuelle Meister, es ist in Neapel, ist nur Sechster mit 6 Punkten, ist okay, aber hat verloren gegen Lazio Rom. Und Daichi Kamada, genetzt.
Erstes Tor für seinen neuen Verein. Ich kann mir generell, ich habe es ja auch in der Prediction schon gesagt, Neapel wird eine schwierigere Saison haben und jetzt eben, das sind die ersten Punkte, die sie auf die Mailänder Clubs verlieren.
Ja.
So muss man das sagen als Meister.
Ja. Aber lass es in den Flieger und nach Spanien fliegen.
Da habe ich eigentlich nur 2 große Themen, Barca und Real. Bei mir, Atletico gegen Sevilla fällt aus, weil Regen.
Ja, und auch witzig, Montag, das Spiel, Rayo Vallecano gegen Atletico, hat Atletico einfach mal 7-0 gewonnen.
Ich kann mich erinnern, dass es eine Hälfte von Doppel-8 gab, die predicted hat, wenn Rayo Vallecano das Spiel gewinnt, sind sie Tabellenführer.
Genau.
Knapp verfehlt.
Ja. Knapp daneben ist auch vorbei.
Stimmt. Und dass Atletico 7 Tore macht. Wann macht Atletico mal 7 Tore?
Außer im Trainingsspiel.
Ja, normalerweise machen die ein Tor Mauern, egal gegen wen.
Ja. Was hast du zu Real?
Real gewinnt. Real wird wieder mal von Jude Bellingham
getragen.
Getragen, gerettet. Der hat bald, also wenn es gehen würde, hätte er, glaube ich, in 2 Jahren die Kapitänsbinde bei Real an der.
In 2 Jahren?
Ja. Vielleicht sogar auch schon in 2 Spieltagen, so wie er aktuell spielt.
Eher das.
geht aufgrund der Tradition nicht, aber das ist ein Einstand nach Maß. Wir haben ihn ein bisschen genauer in der Transfer-Sonderfolge behandelt. Deswegen möchte ich sagen, Joselu, Startelfdebüt und Tor.
Der hat genetzt, ja, stimmt. Hat aber auch nur gespielt, weil
Vinicius Junior verletzt ist.
Ja,
aber
genau.
Das ist ja egal, Joselu.
Ja.
Senkrechtstarter der Saison, Spieler der Saison und Torschützenkönig. Was war nicht alles bei dir?
Ja, da wusste ich aber noch nicht, dass sie das System umstellen. Hätte der liebe Carlo mir vorher Bescheid sagen können.
Aber jetzt ist seine Chance. Jetzt ist er da. Und er trifft ja auch direkt. Muss ja, man ja auch also sagen.
Muss man irgendwann gerade sagen. Er liefert ab.
Finde ich nämlich auch. Deswegen war mir eine Erwähnung wert. Wer nicht trifft und wer kritisiert wird gerade in Spanien, aber auch selber Kritik übt, ist Robert Lewandowski.
Er hat ja heute noch, glaube ich, so ein paar Minuten Zeit, um zu treffen.
Schauen wir mal, ob er trifft. Ich würde fast sagen, er trifft nicht.
Er hat noch so 60 Minuten hat er noch.
Ja, 3 Spiele, ein Tor, eine Vorlage, unter der Woche mit Kritik an der Liga, an der ganzen Liga, an allen Schiedsrichtern.
Was hat er gesagt?
Die La Liga ist keine attackierende Liga, keine nach vorne spielende Liga. Und Barca spielt auch zu defensiv, weil er wird nicht genug mit Bällen gefüttert. Und er bedauert, dass Ousmane Dembele weg ist. Weil der hätte ihn letzte Saison mit eben diesen Zuspielen versorgt. Und das Spiel ist nicht genug auf ihn zugeschnitten als Zielspieler. Kritik am Trainer?
Maybe.
Hat Robert Lewandowski sich das Abenteuer Spanien anders vorgestellt?
Ja.
Oh, hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, aber hat Xavi sich dazu geäußert?
Meines Wissens nach ist er da nicht direkt drauf eingegangen.
Also finde ich schon harten Tobak. Also kann man machen, ja. Ist das clever, das zu machen? Nee.
Gebe ich dir recht. Robert Lewandowski ist aber auch der Kandidat, der manchmal generell so einen Schnuff über das Ziel hinausschießt mit seinen Aussagen, sich dann aber immer noch wieder einfängt und am Ende ist ihm keiner so wirklich böse. Aber auch bei Bayern hat er ja mal so Phasen gehabt. Dass er dann Aussagen tätigt, die im Nachhinein konstruktiv eingeordnet werden mussten.
Ja.
Um die Situation glimpflich ausgehen zu lassen, um das mal so zu sagen.
Ja, absolut. Was ich noch erwähnen möchte, ist der FC Girona.
Jetzt bin ich gespannt, weil ich habe in meinem Skript findet der FC Girona nicht statt. Das kann ich verraten.
Ja, die sind Zweiter.
Okay, krass.
Ja, ich da drauf geguckt und ich sag, hä, was machen die denn da? Dann habe ich mir mal die Aufstellung angeguckt, wer da so spielt. Kannte genau einen Spieler.
Daily Blind.
Genau.
Ja, sonst
ja, zwei. Stuani kenn ich auch noch. Der hat früher bei Gaddafi gespielt, glaube ich, oder?
Es gibt ja mehrere Stuanis. Das ist ja in Rumänien ein relativ gängiger Nachname.
Nee, das ist nicht der Stuani, den ich... Doch, der hat bei S-Bahn Barcelona gespielt. Ja, doch, das ist der. Und der kommt aus Uruguay.
Ach, krass. Ja, aber der ist doch noch gar nicht so alt. 24, 25? Oder verwechsel ich den gerade komplett?
Den verwechselst du komplett, weil er ist 36.
Ach du Scheiße. Oh, krass. Ja, weil es gibt noch einen Stuani, der ist aber Rumäne. Der ist ein bisschen aktueller gerade. Ach krass. Aber Girona, Zweiter. Das Einzige, was ich über Girona sagen kann, ist, dass es das Farmteam von Manchester City ist. Weil das auch der Scheich-Familie gehört.
Aha, spannend. Nee, ansonsten habe ich auch nichts mehr.
Aber ist Girona noch Zweiter, wenn Barcelona heute gewinnt?
Nein. Ja.
Okay. Dann vielleicht mal Robert Lewandowski ein Tor.
Hattrick.
Boah, traue ich dem nicht mehr zu. Ich bleibe bei meiner Prediction Robert Lewandowski Enttäuschung der Saison in La Liga.
Tja, schauen wir mal. Bisher sieht's gut aus.
Ich drück mir selbst die Daumen.
Dann müssen wir noch zu unserem internationalen Spieler des Wochenende kommen. Wer ist bei dir in der Verlosung?
2 Spieler. Jude Bellingham. Ich habe mich aber nach langem Überlegen gegen ihn entschieden und habe Erling Haaland genommen.
Bei mir war auch noch, also Jude Bellingham, ja auch, aber auch aufgrund der letzten Wochen, weil er einfach in Spanien komplett rasiert. Aber dafür war die Performance am Wochenende zu wenig, nur mit einem Tor.
Ja, inzwischen ja.
So, weil
und man muss ja sagen, er trägt ja aktuell ein mittelmäßiges Realteam. Ich finde, er kaschiert viel, das Real noch am Anfang der Saison steht.
Ja, ja. Und der Erling hat halt 3 Buden gemacht.
Genau, und eben den neuen Premier League-Rekord aufgestellt, dass er der erste, also der schnellste Spieler ist, der 50 Torbeteiligungen erreicht mit 39 Spielen. Und deswegen habe ich mich für Erling Haaland entschieden.
Ja, bei mir war auch noch Heung-min Son in der Verlosung.
Hat auch 3 Tore gemacht, ne?
Ja.
Aber ich rank Fulham einen Tick über Burnley. Nicht extrem weit, aber das war bei mir so ausschlaggebend.
Ja, same. Und gut, jetzt hat er vielleicht der liebe Son auch bisher mehr, ein paar mehr Freiheiten und hat jetzt auch vorne in der Spitze gespielt. Aber ja, nee, für mich auch der Erling.
Ja, die Dortmunder Jungs gewinnen den internationalen Spieler.
Ja.
Wann ist Jadon Sancho dran?
Schwieriges Thema. Wahrscheinlich in der Zukunft nicht, gar nicht.
Der wird wahrscheinlich Bundesligaspieler des Spieltags, wenn er an Dortmund ausgeliehen wird im Winter.
Ja, das wäre cool. Aber das hat sich auch bei Dortmund immer gezeigt. Alle die Spieler, die zurückgekommen sind, haben nicht so gut performt. Außer Mats Hummels.
Hätte ich auch gesagt, Mats Hummels ist noch, also ist keine Sternstunde der Rückholaktion.
Aber auch die beste.
Ja, im Vergleich zu allen anderen deutlich die beste.
Absolut, deutlich die beste. Gut, wir haben über eine Stunde auf der Uhr.
Ja, aber für unsere Verhältnisse sind wir noch gut. Ich würde nur sagen, was machen wir in der Woche, nächste Woche, wo es keine Bundesliga gibt, weil über Länderspiele rede ich nicht.
Ja.
Also das tue ich mir nicht an.
Da hast du was mit Leon Goretzka gemeinsam.
Ja. Zu Recht aber auch. Also Leon, wir sitzen in einem Boot. Deswegen gibt's nächste Woche die Sonderfolge Preview Champions League.
Yes.
Da freuen wir uns drauf. Wenn ihr euch auch darauf freut und diese Folge durch einen unserer in der ganzen Republik verteilten Sticker gehört habt, abonniert uns auf Spotify, abonniert uns auf Instagram, abonniert uns auf TikTok, gerne auch bewerten und Folgen hören.
Genau. In diesem Sinne, reingehauen.
Adios.